Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Auf der Zielgeraden der Präsidentschaftswahlen in den USA spielen Algorithmen und künstliche Intelligenz eine wachsende Rolle. Denn damit versuchen Donald Trump und Joe Biden auf den letzten Metern noch wankelmütige Wähler für sich zu gewinnen. Wie wichtig Handydaten dabei sind und was es mit Geopropaganda auf sich hat, das verraten wir gleich. Außerdem berichten wir über eine Volkszählung in der Antarktis, wo eine Pinguinkolonie mit einem Drohnenschwarm im Rekordtempo erfasst wurde. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter.
Insgesamt ist es so, dass die Trump-Kampagne und die Biden-Kampagne wahrscheinlich so über die gesamte USA mittlerweile bis zu 4000 Einzelzielgruppen hat, also Menschen, die in größeren Clustern zusammengefasst sind. Da sind natürlich maßgeschneiderte Botschaften möglich, häufig auch heutzutage über E-Mail, über Direct Mail, also über Briefe. Und letztlich ist dadurch natürlich auch eine Art gläserner Wähler vorhanden, den wir uns in Europa nicht wünschen sollten.
Der gläserne US-Wähler, von dem der CDU-Experte Mario Vogt aus Thüringen heute Morgen hier im Deutschlandfunk gesprochen hat, der ist natürlich der Traum jedes Wahlkampfstrategen. Denn je mehr man über einen Menschen weiß, umso zielgerichteter kann man ihn ansprechen. Mit Botschaften, die wahrscheinlich auf fruchtbaren Boden fallen werden. Forscher der University of Texas haben sich die Technologien für dieses sogenannte Mikro-Targeting jetzt mal genauer angeschaut und festgestellt, Geodaten, also Ortsinformationen, werden dabei immer wichtiger. Tom Schimmick berichtet.
Tonight, the voters of North Carolina sent a message.
Im Herbst 2019 berichtete das Wall Street Journal über ein kurioses Detail. Einige Wochen zuvor hatte in Fayetteville, North Carolina, das republikanische Committee to Defend the President bei einer Versammlung mit Donald Trump die eigenen Anhänger ausforschen lassen. Eine Firma war beauftragt worden, auf Basis von Geodaten, die die Telefone der Anwesenden aussenden, die Seriennummern der Geräte zu erfassen. Das Ziel, die eigenen Leute vor der Nachwahl für einen Sitz im Kongress am folgenden Tag zu kontaktieren und sie zu den Wahlurnen zu treiben. Die Operation war erfolgreich. Der Republikaner Dan Bishop siegte knapp mit 50,7%. Die klassische Meinungsumfrage wird abgelöst durch eine immer präzisere Zielerfassung, basierend auf Unmengen von Daten über jedes Individuum, gesteuert von künstlicher Intelligenz. Dabei spielt auch sein Aufenthaltsort eine wachsende Rolle. Der wird mit Geofencing, Geocaching, Geotagging und anderen Methoden ermittelt. Das Smartphone macht's möglich.
Es gibt unzählige Technologien, etwa die DSP, bei der man zum Beispiel einen Kreis um einen Apartmentkomplex zieht, in dem junge Leute leben, deren Stimmen wichtig sind. Denen schickt man dann gezielt Anzeigen, die neben den von ihnen besuchten Webseiten auftauchen. Es gibt auch Bluetooth-Stationen, die eine Verbindung zu ihrem Telefon herstellen, während sie daran vorbeigehen.
Sagt Jacob Gursky vom Center for Media Engagement an der Universität Texas in Austin. Bei den DSPs, kurz für Demand-Side-Platforms, kauft der Werbende den Zugriff auf ein spezielles Publikum, differenziert nach Alter, Wohnort, Kaufverhalten, Beruf, Religion, Neigungen und Ansichten, je nachdem, was der jeweilige DSP-Dienstleister zu bieten hat. Das Unternehmen VoteMap etwa wirbt mit der Macht des Mobiltelefon-Targeting, um gezielt Latinos und Schwarze, junge Erwachsene, Wähler auf dem Land oder solche mit niedrigem Einkommen zu erreichen.
Das ist sehr im Kommen und symptomatisch für die Verlagerung hin zu ständig wachsenden, datenzentrierten Kampagnen.
Das Geschäft mit Geodaten boomt. Werbefirmen und Datenhändler horten Ortsangaben der User, gewonnen zum Beispiel durch Apps für Nachrichten oder Wetter. Ziel ist es, die vielen Datenströme zu kombinieren und bestimmten Geräten und ihren Nutzern zuzuordnen. Das Dossier über jeden einzelnen Bürger wächst so täglich. Jacob Gursky und sein Kollege Samuel Woolley haben einige Wahlkampf-Apps analysiert, die von Donald Trump, von Joe Biden und die eines weiteren Politikers, der beim Einsatz digitaler Propagandatechniken als führend gilt, Narendra Modi, Premierminister von Indien.
Modis App ist die technisch raffinierteste. Trump und Modi spielen hier in einer ganz anderen Liga als Joe Biden.
Die Trump-App wurde von einer Firma konstruiert, die mit ihren Fähigkeiten in Sachen Lokalisierung Werbung treibt.
Bei der Biden-App geht es eher darum, Zugriff auf ihre Kontaktliste zu bekommen und sie dazu zu bringen, kleine Fragebögen über ihre Liebsten auszufüllen. Der Punkt ist, diese Möglichkeiten sind jetzt vorhanden und die Wahlkampagnen werden selbst zu einer Art Datensilo.
Mithilfe von Geodaten lassen sich Menschen im Stadion, im Waffengeschäft oder für die Botschaft in letzter Minute auf dem Weg zur Wahlurne ansprechen. So wurden vor der Kongresswahl 2018 potenzielle Wähler in katholischen Kirchen in Dubuque, Iowa, erfasst. Bereits 2016 steckten in einigen Wahlplakaten, die US-Amerikaner traditionell in den Rasen ihrer Vorgärten rammen, Bluetooth-Empfänger, sogenannte Beacons. Gursky und Woolley sprachen mit vielen Experten, wobei die meisten Firmen sich sehr zugeknüpft gaben. Datenhandel ist ein großes Geschäft, die Politik nur ein Testgelände von vielen. Das neue Feld der Geopropaganda sei spannend, meint Gursky, aber nur ein Teil dieses enormen digitalen Ökosystems, in dem man Daten zu allem und jedem kaufen kann. Am Ende gehe es um Macht.
Darum zu wissen, wo Menschen sich aufhalten, um in der Lage zu sein, mit Botschaften auf sie zu zielen, die letztlich, so meine ich, den demokratischen Prozess untergraben. Schon weil hier ein Punkt erreicht wird, wo das Targeting besser ist als die Fähigkeit der Menschen, dessen Ursprung zu orten.
Über Geodaten fürs Micro-Targeting im US-Wahlkampf war das ein Beitrag von Tom Schimek. Den Adelie-Pinguinen in der Antarktis geht's zurzeit ziemlich prächtig. Weil der Klimawandel im Südpol Sommer für immer größere eisfreie Bereiche sorgt, finden die leichter Futter und vermehren sich entsprechend schnell. Um das Wachstum der Pinguinkolonien auf der Ross-Insel zu verfolgen, machen Biologen dort schon länger jährlich Volkszählungen. Bislang war das ziemlich aufwendig, doch dank neuer Technik geht es jetzt praktisch wie im Flug. Lucian Haas berichtet.
Am Cap Crozier, dem östlichsten Punkt der Ross-Insel in der Antarktis, lebt die größte Kolonie von Adelie-Pinguinen. Rund 300.000 Brutpaare haben dort ihre Nester, verteilt auf rund 2 Quadratkilometer. Um zu erfassen, wie sich diese Kolonie entwickelt, führen Biologen dort regelmäßig gewissermaßen Volkszählungen durch. Am genauesten geht das mit Luftbildaufnahmen, doch dabei ist Tempo gefragt, wie Kunal Shah erklärt. Es gibt dort eine Menge Pinguine und sie bewegen sich ständig. Leider können wir nicht ein einziges großes Bild der gesamten Kolonie als Momentaufnahme schießen, zumindest nicht in der Auflösung, die wir bräuchten. Die passende Kameratechnologie für Satelliten gibt es noch nicht. Deshalb ist Tempo essentiell, in dem Sinn, dass wir so dicht wie möglich an diesen einen Schnappschuss der gesamten Kolonie herankommen wollen. In den vergangenen Jahren setzten Forschende ferngesteuerte Quadrocopter mit Kameras dafür ein. Damit überflogen sie die Adelie-Pinguin-Kolonie und machten viele einzelne Luftbilder, die sie anschließend zu einem großen zusammenfügten. Die gesamte Kolonie so zu erfassen, dauerte aber rund 2 Tage. Und glich auch wegen der häufigen Wetterumschwünge in der Antarktis des Öfteren einer Sisyphusarbeit. Dann kam Kunal Shah ins Spiel. Er erforscht an der kalifornischen Stanford University das Potenzial von Flugrobotern. So schlug er vor, das Monitoring der Pinguine mit neuen Methoden zu verbessern. Seine Idee, einen kleinen Schwarm autonom fliegender Drohnen einzusetzen. Unsere Methode nutzt für diese Aufgabe 4 Flugroboter. Jeder Roboter bekommt verschiedene Geländebereiche zugeordnet, sodass die Arbeit gleichmäßig verteilt wird. Allerdings gelten für solche Aufgaben in der Antarktis erschwerte Bedingungen. Zum Beispiel sind bei Temperaturen von unter minus 10 Grad Celsius die Batterielauf und damit auch die Flugzeiten der Drohnen beschränkt. Das machte es nötig, die Flugrouten optimal zu planen, um zum einen jeden Punkt des Geländes auf Luftbildern zu erfassen, zum anderen jeder Drohne einen möglichst kurzen und sicheren Flugpfad vorzugeben. Einfach in parallelen Schleifen auf- und abzufliegen, ähnlich einem Muster wie beim Rasenmähen, damit war es nicht getan. Kunal Shah entwickelte extra einen neuen Planungsalgorithmus. Es geht darum, die Drohnen so über Rasterpunkte im Gelände zu steuern, dass möglichst wenige Punkte 2-mal überflogen werden. Wir wollten auch nicht, dass die Drohnen am Ende einen langen Rückflug diagonal über das Gelände absolvieren müssen, wie etwa ein Staubsaugerroboter, der zu seiner Basisstation fährt. Die computergestützte Optimierung führte zu erstaunlich verschlungenen Flugpfaden der Drohnen mit einer deutlichen Verzahnung untereinander. Rechentechnisch ist so etwas alles andere als trivial. Anfangs brauchte der Algorithmus um die 100 Stunden, um die Flugrouten für ein Gebiet von der Größe wie Cap Crozier zu berechnen. Mittlerweile haben wir die Methoden optimiert und schaffen das in 30 Sekunden. Dass sich der Aufwand gelohnt hat, zeigte ein erster Praxistest im antarktischen Sommer Anfang 2020. Mit ferngesteuerten Drohnen dauerte es bisher rund 2 Tage, um die mehr als 2000 Luftbilder für die Volkszählung der Adelie-Pinguine zu schießen. Das routenoptimierte Quadrocopter-Quartett hatte schon nach 3 Stunden alles im Kasten. Hilfreich könnte das neue Verfahren nicht nur für die Pinguinforscher sein. Kunal Shah hält seinen Roboter-Optimierungsalgorithmus ganz allgemein für geeignet, um autonome Drohnenschwärme für ein effizientes Umweltmonitoring einzusetzen, etwa zur Lageerfassung der immer wieder grassierenden Waldbrände in seinem Heimatstaat Kalifornien.
Lucian Haas über clevere Drohnenschwärme fürs Umweltmonitoring nicht nur in der Antarktis. Man muss sie nicht mögen, die Netzcacher-Spinne, aber Respekt verdient sie schon. Denn diese Spinne spannt ihr Netz zwischen ihren eigenen Vorderbeinen auf und bewegt es dann, wenn ein Insekt vorbeikommt, blitzschnell in dessen Flugbahn. Warum die Cacher-Spinnen ihre Beute selbst im Dunkeln kaum verfehlen, beschreibt ein Forscher aus den USA heute im Fachmagazin Current Biology. Magdalena Schmude hat mit ihm gesprochen.
Wenn man Jay Stavstrom fragt, warum er ausgerechnet mit Spinnen arbeitet, fällt dem Verhaltensbiologen die Antwort leicht.
Ich erforsche Spinnen, weil sie bisher kaum beachtet werden, obwohl sie einige außergewöhnliche Verhaltensweisen zeigen. Das ist wirklich faszinierend und ziemlich beeindruckend. Sie haben außerdem sehr fein abgestimmte Sinnesorgane, die ihnen dieses Verhalten ermöglichen. Deshalb finde ich Spinnen so spannend.
Sein aktuell liebstes Untersuchungsobjekt, die Netzcacher-Spinne.
Diese Spinnenart hat die größten Augen aller Spinnen und das hat mich zu ihnen hingezogen. Die Augen sind wie Nachtsichtgläser. Ich wollte deshalb ihr visuelles System untersuchen und herausfinden, wofür sie ihre Augen benutzen.
Netzcacher-Spinnen jagen ausschließlich nachts. Sie baumeln an 2 Fäden knapp über dem Boden und warten, bis ein Beutetier vorbeikommt.
Wenn ein Beutetier unter dem Netz durchläuft, nutzen sie ihr Sehvermögen, um es am Boden zu fangen. Das konnte ich zeigen, indem ich sie mit einer Art Augenbinde vorübergehend blind gemacht habe. Sie konnten dann Beutetiere am Boden nicht mehr fangen. Aber wenn etwas in der Luft an ihnen vorbeifliegt, erwischen sie es dennoch, selbst ohne ihre großen Augen zu benutzen.
Um vorbeifliegende Insekten zu fangen, schleudern sich Netzcacher-Spinnen mit einer Art Rückwärtssalto in die Luft, um die Beute mit dem Netz zwischen ihren Vorderbeinen zu erwischen. Jay Stavstrom war klar, dass sie für dieses akrobatische Manöver genau wissen müssen, wo sich die Beute befindet. Er vermutete, die Spinnen können ihre Beute hören.
Spiders don't have ears.
Spinnen haben keine Ohren, aber meine Kollegen haben schon früher gezeigt, dass eine bestimmte Art mit langen Haaren an ihren Beinen hören kann. Wenn die Haare von Luftpartikeln bewegt werden, können sie Geräusche aus einer Entfernung von 2 bis 3 Metern wahrnehmen.
Spinnen haben außerdem sogenannte Spaltsinnesorgane, spezielle Sensoren an den Gelenken der Beine, die Vibrationen auffangen können. Um herauszufinden, ob Netzcacher-Spinnen damit heranfliegende Beutetiere hören können, spielte Jay Stavstrom ihnen Töne in verschiedenen Frequenzbereichen vor und maß ihre Reaktion.
Die Neuronen der Tiere fangen an zu feuern, wenn man ihnen Töne in verschiedenen Frequenzbereichen vorspielt, von 100 Hertz bis zu 10 Kilohertz. Aber es scheint, als ob sie nur die niedrigen Frequenzen bei der Jagd nutzen. Nur darauf reagieren sie und schnappen nach Beute. Also bei Tönen, die im Frequenzbereich von kleinen Insekten liegen, die vorbeifliegen.
Bei den höheren Tönen zeigten die Spinnen keine sichtbare Reaktion und blieben unbeweglich sitzen, obwohl die Messungen zeigten, dass ihre Neuronen aktiv waren, sie die Töne also wahrnehmen konnten. Jay Stavstrom vermutet deshalb, dass die Wahrnehmung der hohen Frequenzen einen anderen Sinn für die Spinnen hat, denn sie entsprechen den Rufen von Vögeln und könnten den Spinnen dabei helfen, potenziellen Fressfeinden zu entwischen.
Magdalena Schmude über die Ohren an den Beinen und die ausgebufften Jagdtechniken der Netzcacher-Spinne. Und jetzt haben wir noch einen Lesetipp für alle, die diesen Herbst in Sachen Corona wirklich kompetent mitreden wollen.
Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von Martin Hubert.
In Zeiten der Corona-Krise wird sich ein Buch mit diesem Titel wohl gut verkaufen. Das Gesetz der Ansteckung. Was Pandemien, Börsencrashs und Fake News gemeinsam haben. Aber der Verdacht, der Epidemiologe Adam Kucharski hätte sein Buch vor allem der Vermarktung wegen geschrieben, täuscht. Es war schon vor der Corona-Krise fertig. Und es bietet weder oberflächliche Vergleiche noch sensationelle Verkündigungen, sondern seriöse Informationen über ein Forschungsgebiet, dessen Fragen immer relevanter werden. Nach welchen Regeln stecken sich Menschen oder Ereignisse gegenseitig an? Und inwieweit kann man das mit Hilfe mathematischer Modelle simulieren und vorhersagen? Der in London lebende Adam Kucharski veranschaulicht das am Beispiel des sogenannten SIR-Modells.
Nehmen wir an, eine einzelne, an Grippe erkrankte Person kommt in einer Population von 10.000 Menschen an. Die simulierte Epidemie braucht eine Weile, um zu wachsen, weil am Anfang nur eine einzige Person infiziert ist. Aber dennoch erreicht sie innerhalb von 50 Tagen ihr Maximum. Und nach 80 Tagen ist sie so gut wie vorbei.
Warum verläuft die Epidemie gerade so? Und warum endet sie, ohne dass sich alle Menschen anstecken? Kucharski geht historisch vor und schildert unterhaltsam an vielen Beispielen, wie Wissenschaftler seit Ende des 19. Jahrhunderts immer mehr Faktoren entdeckten, die den Verlauf ansteckender Krankheiten beeinflussten. Der Leser erfährt dabei, wie zahlreiche Fachbegriffe in die Welt kamen, die wir heute fast täglich hören. Reproduktionsfaktor, Herdenimmunität, Superspreader oder die Vernetzungsdichte der Angesteckten. Diese Schlüsselgrößen wurden dann zunehmend von Infektionskrankheiten auf immer neue Bereiche übertragen, wo sich Ereignisse lawinenartig ausbreiten können. Kucharski selbst forschte früher über das Dengue-Fieber und den Zika-Virus und übertrug seine Prognosemodelle dann auf das Investmentbanking. Allerdings macht er klar, dass Pandemien und Börsencrashs nicht einfach eins zu eins aufeinander abbildbar sind.
Falls die meisten Menschen bereits Immunität gegen die Krankheit entwickelt haben, ist es unwahrscheinlich, dass der Ausbruch noch lange weitergehen kann. Bei Finanzblasen liegen die Dinge nicht ganz so einfach. Anleger können sich Geld leihen, um zusätzliche Investitionen zu machen. Das macht es wesentlich schwieriger, einzuschätzen, in welcher Phase der Blase wir uns befinden.
Der Statistikexperte Kucharski beschreibt auch, wie mathematische Modelle anwendbar sind auf Bandenkriminalität, die Followerzahlen von Influencern oder die Verbreitung von Fake News. Und er macht keinen Hehl daraus, dass diese Modelle immer nur so gut sein können wie die Daten, mit denen sie arbeiten. Wer von Adam Kucharskis Buch exakte Voraussagen für den Verlauf der Corona-Pandemie oder den nächsten Börsencrash erwartet, wird zunächst enttäuscht sein. Er wird aber mit einer leicht zu lesenden Einführung in die realistischen Möglichkeiten entschädigt, Ansteckungsprozesse aller Art vorherzusagen und zu beeinflussen.
Auslese. Kompakt. Zielgruppe.
Jeder, der Gefahr läuft, von einem Virus oder einer Idee angesteckt zu werden.
Erkenntnisgewinn.
Trends lassen sich berechnen, aber präzise Prognosen bleiben schwierig.
Spaßfaktor.
Ein Buch, das den Leser nicht mit Formeln quält, sondern mathematische Modelle mit Infografiken und Fallgeschichten anschaulich macht.
Martin Hubert empfiehlt das Gesetz der Ansteckung, was Pandemien, Börsencrashs und Fake News gemeinsam haben. Das Sachbuch von Adam Kucharski wurde von Carsten Petersen übersetzt. Erschienen ist es im Hürzel Verlag, hat 364 Seiten und kostet 26 Euro. Weiter geht's mit den weiteren Wissenschaftsmeldungen vom Tage heute und von und mit Lennart Pürz.
In Bayern waren viel mehr Kinder mit SARS-CoV-2 infiziert als offiziell gemeldet. Das berichtet ein Forschungsteam im Fachjournal MED. Im ersten Halbjahr 2020 hatte es etwa 12.000 Blutproben von bayerischen Kindern im Alter zwischen einem und 18 Jahren auf Antikörper gegen das neue Coronavirus untersucht. Zwischen April und Juli wurden die Forschenden im Schnitt bei knapp 0,9% der Kinder fündig. Damit lag die Antikörperhäufigkeit 6-mal höher als die Zahl der positiven Tests, die das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Ernährung in diesem Zeitraum für Kinder zwischen 0 und 18 Jahren gemeldet hat. Die hohe Dunkelziffer zeige, wie relevant bevölkerungsweite Antikörperscreenings zur Überwachung des Pandemieverlaufs seien, so die Wissenschaftler. Knapp die Hälfte der Kinder mit Antikörpern gegen SARS-CoV-2 im Blut zeigten keinerlei Krankheitssymptome. Alte DNA gibt Einblicke in die Besiedlungsgeschichte Ostasiens, wie Forschende aus Deutschland und der Mongolei im Fachmagazin Science berichten. Sie hatten anhand einer fossilen Schädeldecke das Erbgut einer Frau analysiert, die vor 34.000 Jahren in der heutigen Mongolei lebte. Bei dem Knochenfragment handelt es sich um das älteste bislang gefundene menschliche Fossil aus dieser Region. Die Untersuchungen zeigten, die Frau hat etwa ein Viertel ihrer DNA von westlichen Eurasiern geerbt, wahrscheinlich durch Vermischung mit alten Sibirern. Darüber hinaus enthielt das Erbgut der Frau DNA-Segmente von Denisovanern. Diese ausgestorbene Frühmenschenform lebte bereits vor der Ankunft des modernen Menschen in Asien. Die Ergebnisse seien ein direkter Beleg dafür, dass Gemeinschaften moderner Menschen in Ostasien schon vor 34.000 Jahren recht kosmopolitisch waren, so das Fazit der Forschenden. Die NASA hat Material vom Asteroiden Bennu sicher verstauen können. Die Probe war in der vergangenen Woche bei einem komplizierten mehrstündigen Manöver von der Sonde OSIRIS-REx gesammelt worden. Erste Untersuchungen hatten ergeben, dass die Mindestmenge von 60 Gramm Staub und Geröll erreicht worden war. Allerdings hatten größere Steine den Deckel des Auffangbehälters blockiert, sodass Teile der Probe wieder entweichen konnten. Deshalb wurde der verbliebene Rest jetzt deutlich schneller als geplant in einer Kapsel verstaut. Wie viel zuvor verloren gegangen ist, lasse sich bislang nicht genau sagen, so ein NASA-Forscher. Die nun gesicherte Gesteinsprobe enthalte aber nach derzeitigen Schätzungen immer noch mehr als ein Kilogramm. In rund 3 Jahren soll sie auf der Erde landen und dort untersucht werden. Königslachse mit unterschiedlichem Verhalten sind sich ähnlicher als gedacht, wie eine Studie im Fachblatt Science zeigt. Das saisonale Wanderverhalten der Fische unterscheidet sich deutlich. Manche kehren im Frühjahr zum Laichen zurück in ihre Flüsse, andere erst im Herbst. Das hat dazu geführt, dass früh- und spät wandernde Tiere nicht nur als unterschiedliche Ökotypen, sondern mitunter sogar als unterschiedliche Arten betrachtet wurden. Die aktuelle Studie zeigt jetzt aber, eine einzige kleine Erbgutregion kontrolliert das Wanderverhalten. Dieses beeinflusse wiederum den Körperfettgehalt der Tiere in bestimmten Lebensabschnitten, der ebenfalls als typisch für unterschiedliche Ökotypen angesehen werde. Außerdem zeigt die Studie, dass sich früh- und spät wandernde Tiere miteinander kreuzen, also keine getrennten Spezies darstellen, sondern zu einer Population zählen. Der Weltbiodiversitätsrat fordert neue Maßnahmen gegen künftige Pandemien. SARS-CoV-2 ist vermutlich auf einem Wildtiermarkt in China auf den Menschen übergesprungen. In Zukunft könnten noch weitere solcher Zoonosen folgen, warnen Experten in einem Bericht für den Weltbiodiversitätsrat. Schätzungsweise existierten noch bis zu 850.000 unentdeckte Viren in Säugetieren und Vögeln, die die Fähigkeit haben könnten, auch Menschen zu infizieren. Um das Risiko zu senken, fordern die Forschenden eine ökologische Pandemievorsorge. Der Kontakt zwischen Wildtieren, Nutztieren, Krankheitserregern und Menschen muss demnach verringert werden. Risikofaktoren wie der Konsum von Fleisch, der zu einer immer größeren Ausbreitung der landwirtschaftlichen Fläche führt, müssten zum Beispiel höher besteuert werden.
Soweit die Meldung von Lennart Pyritz.
Sternzeit, 30. Oktober. Der Mond spielt Beethoven. Heute Nacht steht der Vollmond ein Stück links des strahlend hellen Mars. Knapp oberhalb unseres Trabanten befindet sich ein etwa 30 Kilometer großer Brocken aus Gestein, Metall, Staub und Eis. Dieser Asteroid trägt den Namen Beethoven. Leider ist das Objekt viel zu lichtschwach, um es mit bloßem Auge zu sehen. Immerhin zeigt heute Nacht der Mond, wo Beethoven steht. Gut 6 Wochen vor dem 250. Geburtstag des Bonner Komponisten, nach dem er benannt ist. Beethoven läuft zwischen der Mars- und der Jupiterbahn um die Sonne und braucht 5,5 Jahre für eine Runde. Der Asteroid trägt die Nummer 1815, die, als Jahreszahl gelesen, ein Jahr ist, in dem Ludwig van Beethoven gelebt hat. 1815 begann er die Arbeit an seiner 9. Sinfonie. Der Asteroid wurde 1932 von Karl Reinmuth auf der Landessternwarte auf dem Königstuhl bei Heidelberg entdeckt. Der Astronom hat fast 400 dieser Objekte aufgespürt. Zu den von ihm entdeckten Objekten zählen auch Bach und Brahms. Sein Asteroid mit der Nummer 1111 heißt nach ihm selbst, Reinmuthia. Aber es kreisen auch andere Astronomen als Reinmuth-Asteroiden durch das All. West, benannt nach Richard West von der Europäischen Südsternwarte, oder Brosche nach Peter Brosche, der erst in Heidelberg war und nun in Bonn forscht. Doch keiner steht heute Nacht so prominent in der Nähe des Mondes wie Beethoven. Danach verschwindet der Brocken wieder in den stillen Weiten des Sonnensystems.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Berlin hat ab morgen einen neuen Flughafen. Der BER wird dann offiziell eröffnet mit gerade mal 9 Jahren Verspätung. Mehr dazu hier gleich nach den Nachrichten in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.